Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir haben hier 6 Großraumpacker. Die baggern Tag ein, Tag aus hier vor den Touren Hamburgs und schmeißen es in Glückstadt oder weiter Richtung Cuxhaven wieder in die Elbe rein. Und die müssen alle rund um die Uhr arbeiten, weil der Schlick sofort wieder hier vor den Touren Hamburgs ist. Welch ein Wahnsinn.
Ich will noch mal eine Lanze für diese Pflanze brechen. Es heißt immer Schelix Wasserfenchel und dieses Kraut und das kostet jetzt so viel Geld und so weiter. Man muss mal sagen, dass diese Pflanze ist ein Vertreter für die Tiede-Elbe par excellence. Also für die Art, was tun, heißt für die gesamte Elbe was Gutes tun.
Wo gehen denn diese Waren hin? Die gehen zu Ihnen, die gehen zu mir. Wir kaufen uns Hemden aus Indien, wir kaufen uns Bettwäsche aus Vietnam, weil wir der Meinung sind, ich muss diese Bettwäsche für 11,99 Euro kaufen. Für 17 Euro könnte ich sie vielleicht hier in Europa machen und dann brauche ich den Transport nicht.
Welch ein Wahnsinn.
Gerade erst wurde eins der größten und umstrittensten Infrastrukturprojekte der Bundesrepublik zu Ende gebaut. Eins, über das schon seit Jahrzehnten gestritten wurde. Die Elbvertiefung oder besser gesagt die Fahrrinnenanpassung der Elbe. Immerhin wurde der Fluss zwischen Hamburg und seiner Mündung in die Nordsee nicht nur auf über 100 Kilometern tiefer gelegt, sondern an einigen Stellen auch verbreitert. Nach Meinung der Hafenwirtschaft waren die rund 1 Milliarde Euro teuren Baggerarbeiten alternativlos. Sonst würden die größten Containerfrachter nicht mehr voll beladen den Hamburger Hafen anlaufen können. Dagegen mobilisiert haben Umweltverbände und Initiativen. Sie fürchten, dass das ökologische Gleichgewicht der Elbe dauerhaft geschädigt wird. Dicke Fische, große Pötte, zarte Pflanzen. Der Streitfall Elbvertiefung. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Axel Schröder. Ich bin der Hamburg-Korrespondent des Deutschlandfunks. Moin. Ich treffe mich mit dem Elbfischer Lothar Buko auf eine Motorboot-Tour über die Elbe. Es ist nicht das erste Mal, dass ich den Fischer besuche. Schon vor 10 Jahren habe ich ihn für eine Radioreportage getroffen. Damals waren die Planungen für die Vertiefung und Verbreiterung der Elbe schon im vollen Gange. Und auch die ersten Klagen von Umweltverbänden wurden vor den Gerichten verhandelt. Damals wollte ich von ihm wissen, wie wird die Elbvertiefung den Fluss verändern? Buko hatte bei meinem ersten Besuch gewarnt, die Fischbestände würden schrumpfen, die Artenvielfalt leiden. Jetzt will ich wissen, wie ist die Lage nach Abschluss der Baggerarbeiten, die rund 1,5 Jahre gedauert haben. Zusammen mit seinem Kollegen Dirk sind wir in Bukos kleinem Motorboot auf der Elbe unterwegs. Lothar Buko sitzt hinten am Außenborder, die Wollmütze tief im Gesicht. Ganz vorne sein Kollege Dirk, beide in Gummihosen und Gummistiefeln, ich in der Mitte. 5 Minuten dauert die Fahrt zu Bukos kleinem Fischkutter. Der liegt vor der Halbinsel Hannover Sand, abseits vom Fahrwasser vor Anker, umkreist von Möwen. Buko und sein Helfer Dirk machen hinten am Kutter fest, packen 5 leere Plastikwannen vom Motorboot an Deck. Rechts und links liegen die Netze im Wasser, werden mit Drahtseilwinden langsam längsseits gezogen. Gestern war die Ausbeute mager. Heute, bei ruhigem Wetter, schätzt Lothar Buko, hat er mehr Glück.
so wie es aussieht, gestern 20 Kilo, werden wir heute vielleicht mit Chance 120 Kilo haben.
Ja, also ich drücke die Daumen.
Konnte man vorhin schon sehen beim Hieven, dass da vorne schon Fische sind. Das ist für mich dann immer ein Zeichen, dass noch, weil auch so viele Möwen dahinter waren. Ne?
Mit dem Kutter ist Buko schon seit 1984 unterwegs. Seitdem beliefert er Hamburger Restaurants, auch den Fischmarkt. Vor allem mit Stinten. Die silbrig glänzenden Fische sind 20 cm groß. Ein Teil davon behält er für sich, für das kleine Restaurant, das er zusammen mit seiner Frau betreibt. Lothar Buko und Dirk streifen sich dicke Gummihandschuhe über, knien sich in ihren Gummihosen aufs Deck und ziehen erst das Backbordnetz aus dem eiskalten Wasser. Die ersten Fische zappeln an der Wasseroberfläche. Die Ausbeute wird heute zwar gut sein, aber sehr viel kleiner als noch vor 10 Jahren.
Wenn ich tagsüber nur gefischt habe, nur tagsüber 300, 400 Kilo, manchmal 800 Kilo. Ich habe vorher angerufen auf dem Fischmarkt, habe meine ganzen Bestellungen reingeholt und bin dann fischen gegangen. Und alles, was ich sag mal, so 10-15% mehr als das, was bestellt war, habe ich mitgenommen, habe ich ja so geschätzt und den Rest habe ich schwimmen lassen. Das ist heute undenkbar.
Heute kommt er an guten Tagen auf 100 Kilo frischen Fisch. Die Zeit der übervollen Netze ist jedenfalls vorbei, sagt der Elbfischer. Er gehört zu denen, die gegen die Fahrrinnenanpassung der Elbe geklagt haben, ohne Erfolg. Buko ist sich sicher, bisher hat noch jede Elbvertiefung der Flora und Fauna des Flusses geschadet.
Vor allen Dingen hatten wir eine viel größere Artenvielfalt. Heute hat sich das ja alles reduziert. Früher hatten wir 85 verschiedene Fischsorten. Heute, ich sag mal so, hänge ich so bei 15, vielleicht 17 rum. Und das ist schon traurig. Ne?
Dirk zieht draußen noch weiter die Netze ein. Buko hat den Motor abgestellt, sitzt im kleinen Steuerhaus.
Ich weiß jedenfalls, dass die Fänge, die Stintfänge seit ungefähr 8 Jahren 10% noch nicht mal von dem sind, was wir 10 Jahre, also vor 20 Jahren hatten. Keine 10%, eher 5. Und das macht keinen Spaß mehr. Und also ich bin jetzt ja 64. Ich bin ja nicht mehr so drauf angewiesen auf diese Fischerei. Aber für die Natur ist das ganz schlimm, dass da keine Fische sind.
Draußen lässt Dirk die Stinte aus dem Netz in die Plastikwannen gleiten. Drinnen im Steuerhaus erklärt Lothar Buko, warum die Fischbestände so unter Druck geraten.
Wir Menschen sind doch darauf aus, dass wir saubere Luft atmen. Und die Fische lieben es, sauberes Wasser durch die Kiemen fließen zu lassen. Das ist aber durch diese andauernde Verschlickung nicht möglich.
Tatsächlich ist das Elbwasser nicht klar, sondern grünbraun. Voll mit Schwebstoffen, voll mit feinen Schlickteilchen. Und dieser Schlick stammt aus dem Fahrwasser der Elbe, aus dem Bereich, in dem in immer kürzeren Abständen Spezialschiffe mit langen Rüsseln, die Saugbaggerschiffe, unterwegs sind. Die Elbe ist jetzt zwar tiefer, aber mit jeder Flut gelangt neuer Schlick in die Hafenbecken und ins Fahrwasser. Und der muss dann von den Spezialschiffen entweder ausgebaggert oder vom Grund der Elbe gesaugt werden.
Wir haben hier 6 Großraumbagger. Die baggern Tag ein, Tag aus hier vor den Toren Hamburgs und schmeißen sie in Glückstadt oder weiter Richtung Cuxhaven wieder in die Elbe rein. Und die müssen alle rund um die Uhr arbeiten, weil der Schlick sofort wieder hier vor den Toren Hamburgs ist. Welch ein Wahnsinn.
Die sogenannte Kreislaufbaggerei ist eines der größten ungelösten Probleme, die die Vertiefung der Elbe mit sich bringt. Denn nur ein kleiner Teil des ausgebaggerten Schlicks wird in der Nordsee ins Meer gekippt. Der größte Teil landet nur 10-20 Kilometer von Hamburg entfernt in der Elbe und wird mit der nächsten Flut wieder stromaufwärts gespült und muss dann wieder weggebaggert werden. Das wirbelt jede Menge Schlamm auf, der sich dann in den Uferzonen der Elbe ablagert. Gleichzeitig ist bisher mit jeder Vertiefung des Flusses auch der Sauerstoffgehalt des Wassers gesunken, erzählt Fischer Buko.
Wenn man sich das so vorstellt, dass man ein halbes Glas voll Wasser hat und man guckt von oben rein, dann sieht man die Wasseroberfläche und die ist dafür zuständig, dass unten auf dem Grund Sauerstoff hinkommt. Und bei einer Elbvertiefung sage ich immer ganz gerne, da schüttet man jetzt das Glas voll. Man guckt oben wieder rein und man hat die gleiche Wasseroberfläche, aber wesentlich mehr Wasser. Und diese kleine Wasseroberfläche ist nachher nicht mehr in der Lage, genügend Sauerstoff zu produzieren, der dann unten auf den Grund hinkommt. Und deswegen haben wir ja auch immer die große Problematik mit den Sauerstofflöchern, die ja eigentlich normal sind, aber früher, vor 200 Jahren, hat mir die Wassergütestelle auf Hinkenwerder mitgeteilt, war das ein Tag, manchmal zwei. Heute sind es 6 bis 8 Wochen.
Sauerstofflöcher nennt man den Sauerstoffmangel in der Elbe, der regelmäßig in den Sommermonaten auftritt. Auch 2021 gab es wieder so ein Sauerstoffloch in der Elbe, erzählt Buko. Wieder einmal sind unzählige Fische im Wasser erstickt. Aufgestapelt an Deck stehen mittlerweile 5 Plastikwannen, voll gefüllt mit Stinten. Rund 100 Kilo, ein ziemlich guter Fang. Wenn es nach Lothar Buko ginge, müsste die ständige Baggerei aufhören. Der Schlick muss raus aus der Elbe, sagt der Fischer. So weit rausgefahren werden, dass die Flut ihn nicht in wenigen Tagen wieder flussaufwärts spülen kann. Die beiden Fischer lassen die Netze wieder ins schwarze Elbwasser sinken, hiefen ihren Fang aufs kleine Motorboot. Auch wenn die Elbe nun tiefer und an einigen Stellen breiter gebaggert wurde, will Lothar Buko die Politik weiter nerven, weiter dafür kämpfen, dass sich der Fluss zumindest von den Schlickmassen erholt.
Ich habe ja eben 40, 50 Jahre auch von der Elbe gelebt und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, für die Elbe was Gutes zu tun. Und deswegen kämpfe ich auch darum, dass diese Schlickgeschichte mal auf einen vernünftigen Nenner gebracht wird, wo wir den lassen. Und das bin ich einfach nicht nur der Elbe, sondern auch meinen Kindern und Enkelkindern, unseren ganzen Nachkommen schuldig.
Vorn macht Dirk die Leinen los. Hinten im Boot reißt Lothar Buko den Motor an, macht sich auf den Weg in den kleinen Heimathafen im niedersächsischen York und hofft darauf, dass sich die Arbeit auch beim nächsten Fang wieder lohnt. Anders als früher ist darauf heute kein Verlass mehr.
In Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Willkommen in Hamburg. Welcome to Hamburg. We are glad to greet you in the port of Hamburg.
Durch wuchtige Lautsprecher direkt am Ufer schallt die Nationalhymne von Liberia. Dort ist der Frachter registriert, der gerade in voller Fahrt auf Höhe der Schiffsbegrüßungsanlage Wilkomhöft in Richtung Hafen pflügt. Jedes Frachtschiff, das auf der Elbe bei Hamburg-Wedel unterwegs ist, wird hier seit 1952 begrüßt. Eine nette Geste gegenüber den Seeleuten. Genauso erfreut werden die Schiffsbesatzungen über die sogenannte Begegnungsbox sein, die vor 2 Jahren ein Stück weiter flussaufwärts entstanden ist. Genau hier ist die Elbe auf eine Breite von 180 Metern verbreitert worden, damit sich entgegenkommende Frachter problemlos begegnen können.
Ziel ist, dass die breiten Fahrzeuge, die wir haben, also Containerschiffe, vierte, fünfte und so weiter Generation, dass die sich leichter begegnen können und nicht aufeinander warten müssen, um dann auch in die Hafenanlagen einzufahren.
Hans-Heinrich Witte leitet als Präsident die WSV, die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Das ist jene Bundesbehörde, die die 800 Millionen Euro teure Fahrrinnenanpassung der Elbe mitgeplant hat. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen steht Witte auf dem Fähranleger Wedel Wilkomhöft.
Wenn wir jetzt hier stehen und auf die Elbe gucken, rüber auf diese Insel, deren Namen wir beide nicht kennen, dann frage ich mich, wie tief ist die Elbe denn damals gewesen und wie tief ist sie jetzt in der Fahrrinne?
Also die Vertiefung oder wir nennen das ja Anpassungsmaßnahmen der Elbe führen dazu, dass Tide unabhängig 1 Meter mehr abgeladen werden kann. Also von früher 12,50 Meter ist Tide unabhängig 13,50 Meter.
Heißt, die Schiffe dürfen 13,50 Meter im Wasser liegen und dann berühren sie schon den Boden oder ist danach ein bisschen Platz?
Denn in Fahrt senkt sich ein Schiff ja ein, Sicherheitsabstand, Baggertoleranz und so weiter und so fort. Darunter ist sicherlich gut 1 bis 1,5 Meter noch. Jetzt wäre es aber eine falsche Aussage zu sagen, in dieser Maßnahme wäre die Elbe auf diese 120 Kilometer 1 Meter tiefer gelegt worden. Die Aussage stimmt nicht.
Sondern? Denn
wir mussten nicht die ganze Sohle tiefer legen, sondern wir haben nur die Kappen, die da waren, abgebaggert.
Hans-Heinrich Witte schirmt den Mund mit der hohlen Hand ab, steckt sich eine selbstgedrehte Zigarette an, erzählt von den Dimensionen des Projekts, an dem er von Anfang an beteiligt war. 40 Millionen Kubikmeter wurden aus dem Fluss gebaggert, 3-mal so viel wie bei der letzten Elbvertiefung. 1818 wurde die Elbe zum ersten Mal ausgebaggert, damals noch von Hand. Jetzt, nach der 9. Vertiefung, führt der Fluss mehr Wasser als je zuvor. Und dadurch läuft auch die Flutwelle aus der Nordsee schneller und höher auf, spült die Sedimente mit mehr Wucht als vorher elbaufwärts in Richtung Hafen. Jeden Tag sind die Baggerschiffe der Hamburger Hafenbehörde und von Wittes Wasser- und Schifffahrtsverwaltung auf dem Fluss unterwegs. Hafenbecken werden ausgebaggert, die Fahrrinne freigehalten. Weil der Schlick von der nächsten Flut aber wieder zurückgetrieben wird, kommt die sogenannte Kreislaufbaggerei nie ans Ziel. Auch Hans-Heinrich Witte will das Problem angehen, nicht nur, weil die Fischfauna in der Elbe darunter leidet.
Auch wenn ich jetzt kein Ichthyophauniker bin, richtig ist, dass natürlich die erhöhte Trübung im Wasser der Population nicht gut tut. Das ist richtig. Also muss es das Ziel sein, die Kreislaufbaggerung zu beenden. Das ist einerseits für die Umwelt, auf der anderen Seite ja aber auch für HPA oder uns, Wasserstraße- und Schifffahrtsverwaltung als Betreiber. Es will ja keiner Material immer nur ein paar Kilometer hin und her fahren.
Immerhin geben die Stadt Hamburg und der Bund für diese Baggerarbeiten jedes Jahr über 100 Millionen Euro aus. Aber jetzt gibt es einen Plan, der schon heute unter Naturschützern hoch umstritten ist. Der Schlick soll in die Nordsee, an den Rand der Hamburger Nordseeinsel Schahörn, in direkter Nachbarschaft zum Weltnaturerbe Wattenmeer. Nach einer Stunde Interview auf dem windig kalten Fähranleger verabschiedet sich Hans-Heinrich Witte, macht sich auf den Weg in sein Kieler Büro. Nicht weniger frostig weht der Wind ein Stück flussaufwärts. Auf dem Anleger Teufelsbrück wartet dick eingepackt Ben Lodemann, der Ältermann, also der Vorsitzende der Elblotsen, auf mich. Gerade macht sich Lodemanns Kollege für den Einsatz bereit, steht schon ganz vorn auf dem Ponton.
Das ist ein typisches Lotsenboot. Der Kollege wird jetzt an Bord eines abgehenden Schiffes verbracht und lotst dieses Schiff dann nach Brunsbüttel. Dort wird er aussteigen.
Und dann umsteigen auf das nächste einlaufende Schiff. Kaum jemand kennt den Fluss so genau wie die Elblotsen. Sie begleiten die Kapitäne von besonders großen Schiffen auf der 120 Kilometer langen Strecke von Hamburg bis zur Nordsee und zurück.
Also die Hafenlotsen machen das Manövrieren im Hafen, denn der Hafen selbst gehört der Stadt Hamburg und der Fluss gehört dem Bund. Und somit sind wir Bundeslotsen, die unter der Aufsicht des letztendlich Bundesverkehrsministeriums arbeiten. Und wir geben uns tatsächlich die Klinke auf dem Schiff in die Hand, sodass das Fahrzeug von der Pier bis nach Helgoland und vice versa immer unter Beratung ist.
Vor der Elbvertiefung konnten Schiffe mit einem besonders großen Tiefgang den Hafen nur auf der rund 3 Meter hohen Flutwelle erreichen und ihn dann auch nur bei Hochwasser wieder verlassen. Der Tidekalender, also Ebbe und Flut, begrenzen den Zeitraum für das Löschen der Ladung im Hafen und die Beladung der Schiffe mit Exportcontainern.
Die Tidefenster sind nach wie vor da, aber es sind eben nicht mehr Tidefenster von 35 Minuten, sondern vielleicht Tidefenster von 2 Stunden. Wenn so eine Containerbrücke zum Beispiel einfach mal einen Klemmer hat, aber dann habe ich Chance, diesen Klemmer zu beseitigen, kann die letzte Box noch an Bord stellen und kann trotzdem noch auslaufen. Und genau das war vorher teilweise knapp.
Die Abläufe sind jetzt entzerrt, ist sich der Elblotse sicher. Angesprochen auf die ökologischen Kollateralschäden der Baggerarbeiten wird Elblotse Ben Lodemann grundsätzlich.
Wo gehen denn diese Waren hin? Die gehen zu Ihnen, die gehen zu mir. Wir kaufen ein. Wir kaufen uns Hemden aus Indien, wir kaufen uns Bettwäsche aus Vietnam und der ganze Kram muss transportiert werden, weil wir der Meinung sind, ich muss diese Bettwäsche für 11,99 Euro kaufen und nicht für 17 Euro. Für 17 Euro könnte ich sie vielleicht hier in Europa machen und dann brauche ich den Transport nicht. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, woher kommt denn eigentlich dieser Irrsinnstransport?
Die nächste Hafenfähre legt an, die Gangway fährt runter, Passagiere steigen aus, die nächsten gehen an Bord. Gleich nebenan liegt der Hamburger Containerhafen. Der wird jeden Tag von 20 Frachtern angesteuert. Sie bringen Massen und Stückgut, tagtäglich über 10.000 Container, Jahr für Jahr 4 Millionen Stahlboxen. Und nochmal so viele verlassen Deutschlands größten Hafen für den Export. Um ihre Arbeitsplätze müssen sich Ben Lodemann, die Elb und die Hafenlotsen jedenfalls keine Sorgen machen. An Steuerbord ragt die sonnenbeschienene Fassade der Elbphilharmonie in den Himmel. Hinten auf dem Achterdeck des Vermessungsschiffs Reinhard Woltmann bereitet Rolf Lüschow die erste Probenahme im Flussbett vor.
Wir machen das mit einem sogenannten Framlot. Das ist ein Gerät zur Entnahme von einem Sedimentkern über die Mächtigkeit der Schnitttiefe, die der Bagger nachher wegnimmt, sodass wir die Belastung des Sediments daran analysieren können, durch chemische und ökotoxikologische Untersuchungen.
Rolf Lüschow arbeitet für die Hamburger Hafenbehörde, die Hamburg Port Authority, kurz HPA. Er ist zuständig für die Untersuchung von Schlickablagerungen im Hafen und in der Nordsee. Vor 3 Jahren habe ich ihn bei der Arbeit begleitet. Derzeit unter Pandemiebedingungen lässt die HPA keine Reporter an Bord ihrer Schiffe. Am kleinen Kranausleger, der Reinhard Woltmann, schwenkt Rolf Lüschow ein armdickes Plexiglasrohr über den Fluss. 1 Meter tief wird es in den Elbschlick, in den Sedimenten versenkt und dann wieder, gefüllt mit braungrauem Matsch, nach oben gezogen. Lüschow stellt einen Plastikeimer darunter, lässt den Schlick hineingleiten. Er rührt den Schlick gründlich um, befüllt damit 2 Einmachgläser, vermerkt darauf Ort und Datum der Probe. Durch Ebbe und Flut, aber auch durch die Strömung der Elbe lagern sich immer wieder große Sedimentmengen im Flussbett ab. Der Großteil davon ist unbelastet, aber an einigen Stellen ist der Schlick noch immer kontaminiert.
Wir kennen das ziemlich genau, die Ecken, wo wir auch den sogenannten Giftschlick haben. Bereiche, wo halt sehr hohe Belastungen von früher, teilweise noch Kriegsschäden sind, hohe Mineralüberlastung etc.
In den teilweise Jahrzehnte alten Sedimentschichten der Elbe finden sich Arsen und krebserregende Stoffe, wie das schon seit Ende der 1960er Jahre verbotene DDT.
Ja, das ist das Langzeitgedächtnis der Elbe oder der Industrialisierung, kann man eigentlich sagen. Jede Zeit hat so ihre eigenen Stoffe. Früher waren das sicherlich mehr eben so Schwermetalle. Und heute sind das vielleicht dann Medikamente, die dann vermehrt halt ins Gewässer gelangen.
An 10 weiteren Punkten im Hamburger Hafen nimmt die Schiffsbesatzung der Reinhard Woltmann noch Proben. Dann werden die Einmachgläser mit dem Schlick in Speziallabore geschickt und dort untersucht. Wenn die Schadstoffmengen unterhalb der Grenzwerte liegen, dürfen sie nach dem Ausbaggern in die Nordsee gebracht werden. Wenn nicht, braucht der Schlick eine Sonderbehandlung. Und diese Sonderbehandlung findet in der META statt. Das Kürzel steht für mechanische Trennung von Hafensedimenten. In den schlichten, mit Blech verkleideten Hallen werden jeden Tag rund 1600 Kubikmeter Schlick behandelt. 100 Öltanklaster könnte man damit befüllen. Das Ziel, der Sand soll von den Giftstoffen getrennt werden. Schritt 1, der kontaminierte Hafenschlick wird in einer riesigen Trommel gesiebt.
Das hat eine Maschenweite von 10 mm, sodass alles, was größer 10 mm ist, dort sich ansammelt. Steine, Hölzer, Plastik, Metalle, alles Mögliche, was da so ankommt.
Carsten Lehmann ist stellvertretender Betriebsleiter der META. Lehmann steigt die Stahlgitterstufen nach oben, zeigt das Herzstück der Anlage, die sogenannten Hydrozyklone. In den knallroten Rohrleitungen wird der Schlick unter Hochdruck in seine Einzelteile zerlegt.
Die trennen bei 63 µ das Material, das heißt alles, was feiner als 63 µ ist, geht nach oben weg. Alles, was gröber als 63 µ ist, geht nach unten runter raus aus dem Hydrozyklon.
Alle Teile, die in etwa halb so dick sind wie ein menschliches Haar, werden vom Rest des Materials, vor allem vom Sand im Schlick, getrennt. Denn an den besonders feinen Teilchen haften die Giftstoffe. Der feine, nasse Brei wird über Walzensysteme ausgepresst. Übrig bleiben bröselige, dunkle Klumpen. Endgelagert wurde das Material auf der angrenzenden Deponie Frankop im alten Land nahe Hamburg. Ein Laster nach dem anderen kriecht voll beladen den mittlerweile entstandenen Hügel in der flachen Landschaft hoch. 95 Hektar groß ist die Deponie, 100 Entwässerungsschächte fangen das Regenwasser auf, leiten es weiter in eine Reinigungsanlage, erst dann zurück in die Elbe. Bei meinem Besuch vor 3 Jahren ist klar, die Deponie Frankop wird bald voll sein.
Wir haben aber im Osten von Hamburg, Allermöhe in dem Bereich, die Deponie Feldhofe, die noch für einige Jahre eben Schlick eben aufnehmen kann, sodass man sich im Moment da noch keine Sorgen zu machen braucht.
Für die Entsorgung des Giftschlicks gibt die Stadt Hamburg einen hohen zweistelligen Millionenbetrag aus. Im Vergleich zu den Einnahmen durch den Hafen, durch Vermietungen, Firmenbeteiligungen und Steuereinnahmen ist das aber zu verschmerzen. Die Stadt verdient am Hafen jedes Jahr knapp 1 Milliarde Euro. Ralf Thiel führt mich in die Kellerräume des Hamburger Forschungsinstituts der Leibniz-Gesellschaft. Hier werden die biologische Vielfalt und ihre Veränderungen dokumentiert und analysiert. Es geht durch verwinkelte, karge Kellerflure. Unter den niedrigen Decken laufen Rohrleitungen. Vor einer Metalltür bleiben wir stehen. Thiel schaltet die Neonröhren in Deutschlands größter Fischsammlung ein. Ein Regal neben dem anderen, sauber aufgereiht und sortiert, stehen hier große und kleine, dicke und schmale, luftdicht versiegelte Glaszylinder mit Tausenden von konservierten Fischen. Professor Thiel leitet beim Leibniz-Institut die Abteilung Wirbeltiere, Sektion Ichthyologie, also die Fischkunde.
Weltweit haben wir jetzt ungefähr 33.000 Arten. Und wir haben jetzt hier in unserer Sammlung etwas mehr als 8.000 Arten. Das ist auch die größte Fischsammlung Deutschlands. Das heißt, etwa ein Viertel aller weltweit vorkommenden Fischarten sind in unserer Sammlung repräsentiert.
Und in was für einer Flüssigkeit, was ist das für ein Behältnis?
Ja, das ist hier ein Glasbehälter und wir konservieren unsere Fische standardmäßig in 70-prozentigem Alkohol.
Ralf Thiel kennt die Fischfauna der Elbe so gut wie kaum ein anderer Wissenschaftler. Er weiß, unter welchen Bedingungen sich Zander und Lachsforellen, die Finte oder der Stint besonders wohlfühlen, wo sie gern laichen, aufwachsen und nach Nahrung suchen. Ihn wundert es nicht, dass Fischer wie Lothar Bukow immer weniger Fische in ihren Netzen haben.
Seit 7 Jahren nimmt der Stintbestand ab. Seit etwa 5 Jahren können wir sehen, dass der Bestand des Kaulbarsches abnimmt. In 2020 hatten wir nur einen sehr, sehr kleinen Laicherbestand der Finte im Elbe-Ästuar und einen entsprechend geringen Fortpflanzungserfolg der Finte.
Und unterhalb des Hamburger Hafens fehlten im letzten Jahr auch größere Zander.
Das sind also für mich schon sehr deutliche Anzeichen, dass sich das System ganz massiv geändert hat.
Der Grund für den Artenschwund und schrumpfende Fischpopulationen sind die ständigen Baggereinsätze. Daran hat Ralf Thiel keinen Zweifel. Denn wenn Tag für Tag durch die Baggerschiffe Sedimente aufgewirbelt werden, die dann noch durch Ebbe und Flut weiträumig verteilt werden, dann wird das Wasser der Elbe auch auf lange Sicht nicht klar, sondern trüb bleiben. Das Problem wird durch besonders trockene Sommer, in denen weniger Frischwasser vom Oberlauf die Elbe bei Hamburg erreicht, noch verschärft. Winzige Schwebstoffe machen schon heute den Fischen das Überleben und die Fortpflanzung schwer, sagt Ralf Thiel.
Und bei sehr hohen Schwebstoffgehalten passiert es dann, dass sich diese Schwebstoffe an der Eioberfläche ablagern, anheften können. Das verringert den Sauerstoffeintrag in das Ei für die Embryonen, die sich dort entwickeln, häufig so sehr, dass die Embryonen absterben.
Und diejenigen, die trotzdem heranwachsen und schlüpfen, bekommen dann im Larvenstadium Probleme, erklärt der Professor.
Viele Fischlarven sind optische Räuber, die ihre Beute anfixieren müssen. Dann machen sie so eine typische S-Krümmung, der Körper krümmt sich und dann schießt er nach vorn und versucht, die Beute zu ergreifen. Und da gibt es zu Anfang sehr viele Fehlversuche auch. Und wenn das zu viele Fehlversuche sind, weil die Trübung des Wassers zu hoch ist, dann ist die Energie dieser kleinen Larven erschöpft und dann gehen die zugrunde. Dann können sie keine Beute mehr bekommen.
Gerade in den Flachwasserzonen und den Nebenflüssen der Elbe, also in den Laichgebieten der Fische, nimmt die Verschlickung schon seit Jahren zu. Die Kinderstuben für die zukünftigen Fischgenerationen werden immer kleiner. Zwischen den Regalen im Institutskeller erklärt der Wissenschaftler, dass das trübe, dreckige Wasser außerdem die Kiemen der Jungfische verkleben könne.
Weil die Kiemen sind ja wichtig für die Atmung. Und wenn jetzt aber diese Schleimzellen überreagieren und in kurzer Zeit sehr viel Schleim produzieren, dann kann das dazu führen, dass die Fische ersticken. Also hat die Trübung an sich eine vielfältige Wirkung auf sämtliche Lebensstadien der Fische.
Thiel geht durch die Regalgänge, zeigt Fische aus allen Weltmeeren, die im Alkohol einige hundert Jahre lang aufbewahrt werden können.
Hier sehen wir Störe aus der Elbe. Das ist die Art Acipenser sturio. Da gibt es ja mehrere, also über 20 verschiedene Arten aus dieser sehr urtümlichen Knochenfischgruppe. Und in der Elbe kam eben diese Art vor. Sie ist zum Anfang des letzten Jahrhunderts sehr stark zurückgegangen in ihrem Bestand und dann im Laufe des letzten Jahrhunderts eben auch ausgestorben.
Der Fisch mit dem schnabelförmigen Maul brachte Hamburg einst den Titel der Störhauptstadt ein. Auch wegen seiner Eier, die teuer als Kaviar verkauft wurden. Mittlerweile wird versucht, den Stör wieder in der Elbe anzusiedeln. Aber eine verschwundene oder abgewanderte Art wieder heimisch zu machen, ist gar nicht so einfach, sagt Ralf Thiel und stellt die Störkonserve wieder zurück ins Regal.
Also ich würde auch wirklich dafür plädieren, dass die Vertiefung, die wir jetzt hatten, die letzte bleibt. Ich sehe sonst, dass das System also wirklich komplett kippt.
Und vielleicht sei es ja auch möglich, die Baggerarbeiten noch weiter einzuschränken. Dann, hofft Thiel, besteht zumindest die Chance, dass sich die verbliebenen Elbfischbestände wieder erholen. Ein paar hundert Meter entfernt rauscht der Verkehr über die Autobahn. Abgeschirmt von einem Wäldchen soll hier im Hamburger Osten, nicht weit entfernt von der Norderelbe, eine sehr seltene und geschützte Pflanze gedeihen. Der Schierlingswasserfenchel, der, anders als der Schierling, so gar nicht giftig ist. Das Gewächs ist so selten, dass ihm schon ein entsprechender Spitzname verpasst wurde. Der Schierlingswasserfenchel ist der Panda-Bär der deutschen Botanik. Marion Eggers weiß, wo er sich versteckt.
Ja, das würde ich jetzt mal wagen. Da müssen wir natürlich noch ein Stück darunter gehen.
Das machen wir. Die Biologin setzt behutsam einen Fuß vor den anderen. Auf rutschigem Untergrund geht es eine leichte Schräge hinunter. Eggers leitet das Projekt zur Ansiedelung der seltenen Pflanze, die das 800-Millionen-Euro-Projekt Elbvertiefung fast verhindert hätte. Zartes Grün gegen mächtige Baggerschaufeln. Mittlerweile sind wir die Böschung runtergeschlittert und stehen an einem der schon vor Jahrzehnten stillgelegten Absetzbecken der Hamburger Wasserwerke.
Diese Becken, die sind so 100 Meter breit und 350 Meter lang. Und wir sind jetzt hier so in dem Bereich.
Das sieht rutschig aus hier.
Genau, wo die Fließgeschwindigkeiten extrem gering sind. Das ist genau die Zone, in der sich der Schierlingswasserfenchel also gerne auffällt, wo er immer mal nass und aber auch wieder trocken fällt. So, und jetzt muss ich wirklich mich ein bisschen anstrengen und ich sehe leider nichts. Es kann sein, dass er hier vorne saß.
Der hat so fein gefiederte Blätter, stimmt
ja.
Das?
Und der hat so, ja, also im Sommer sind sie ja so weiße Blüten.
Marion Eggers arbeitet für die Hamburg Port Authority, die HPA, also die Hamburger Hafenbehörde. Sie beugt sich nach unten, sucht die Fläche am Beckenrand ab. Den Schierlingswasserfenchel zu finden, ist gar nicht so einfach. Mitten im Winter, wenn die geschützte Pflanze nicht groß und grün und in voller Blüte steht. Aber wir haben Glück. Marion Eggers erkennt die Pflanze an ihren kleinen, etwas mickrigen braunen Blättern.
Das ist er.
Also er sieht so ein bisschen, ist eine Mischung zwischen Dill und Petersilienartig. So sieht er aus, wenn es eine kleine Rosette ist. Wenn er im zweiten Jahr, kriegt er einen ziemlich festen Stamm und kommt dann eben 1 bis 1,50 Meter hoch.
Weltweit gibt es den Schierlingswasserfenchel nur hier an der unteren Elbe. Rund 4000 Exemplare hat man gezählt. Durch das unentwegte Ausbaggern der Elbe und die dadurch veränderten Strömungsverhältnisse des Flusses ist sein Lebensraum aber auch in der Hansestadt geschrumpft. Deshalb soll der Schierlingswasserfenchel nun auch im Osten Hamburgs heimisch werden, auf der anderen Seite der Stadt. Damit das gelingt, muss das neue Habitat Ebbe und Flut ausgesetzt sein. Die Pflanze braucht den Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser.
Also wir haben von den 4 Absetzbecken haben wir 2 Stück genutzt. Und zwar die, die am nächsten an dem Holzhafen dran liegen. Und wir haben durch einen vorhandenen kleinen Holzhafengraben diese Becken angebunden, verbunden, sodass die Tide hier einschwingen kann.
Ohne ein neues Zuhause für den Schierlingswasserfenchel wäre die Elbvertiefung nicht genehmigt worden. Umweltschützer hatten gegen den Ausbau geklagt und auf die unter Naturschutz stehende Pflanze verwiesen. Hafenlobbyisten hatten dagegen immer wieder über die Pflanze geschimpft. Die gefährde Arbeitsplätze und überhaupt den Umweltverbänden, die Partei für den Schierlingswasserfenchel ergriffen hatten, sollte gefälligst die Gemeinnützigkeit entzogen werden. Am Ende haben sich die Umweltschützer und die Pflanze durchgesetzt. 200 Exemplare müssen sich, das ist nach etlichen Gerichtsverfahren die Maßgabe, in den alten Absetzbecken ansiedeln. Damit das auf jeden Fall gelingt, haben Marion Eggers und ihr Team Samen für 1200 Exemplare ausgesät. Die Kosten dafür sind immens. Die Ausgleichsmaßnahme wird 11 Millionen Euro kosten. Auch diese hohen Kosten hatten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Völlig überzogen sei das, schimpften einige. Völlig in Ordnung findet das dagegen Christian Michalczyk von der Hamburger Umweltbehörde. Zusammen mit Jörg Oellerich von der Hamburger Hafenbehörde wartet er am Rand der alten Absetzbecken.
Ich will noch mal eine Lanze für diese Pflanze brechen, weil es in der Presse auch immer wieder, es heißt immer Schierlingswasserfenchel und dieses Kraut und das kostet jetzt so viel Geld und so weiter. Man muss mal sagen, dass diese Pflanze ist ein Vertreter für die Tide-Elbe par excellence. Also mir würde keine Art einfallen, die den Lebensraum Elbe in Hamburg so schön widerspiegelt wie diese Art, weil sie bildet dieses stetige Wirken des Flusses quasi ab, ja, und sie braucht aber auch diese Endstadien, diese Auwälder, die wir auch noch kaum haben. Also für die Art was tun, heißt was für die gesamte Elbe was Gutes tun.
Herr Oellerich, Sie werden wahrscheinlich einen Teufel tun, jetzt zu widersprechen und zu sagen, naja, bei uns im Laden gibt es auch Leute, die haben schon den Kopf geschüttelt über den großen Aufwand, der hier betrieben wird.
Dabei lassen Sie außer Acht, was Sie gar nicht wissen, dass ich nämlich auch studierter Biologe bin und nicht eben Wasserbauingenieur. Und ich kann mich gut an die Frage meines Professors, an uns, an die Arbeitsgruppe erinnern, was denn passieren würde, wenn die Amsel einfach ausstirbt. Und da haben wir eigentlich ganz genauso geantwortet, wie Herr Michalczyk das eben getan hat. Eine einzelne Art bringt selten ein Ökosystem so völlig zum Zusammenbrechen oder so, sondern es ist tatsächlich einfach eine moralische Frage, wobei man auch sagen muss, ganz objektiv, dass Artenvielfalt an sich einfach auch ein positiver ökologischer Wert ist. Also das würde ich deswegen nicht nur, weil ich sozusagen in meiner Rolle muss, unterstützen, sondern bin ich persönlich auch fest davon überzeugt, dass das die richtige Antwort ist.
Das Projekt Ein neues Zuhause für den Schierlingswasserfenchel ist auf 16 Jahre angelegt. So lange werden die neu ausgesäten Pflanzen gezählt und ihr Wuchs begutachtet. Wenn es gut läuft, wird die Population des Schierlingswasserfenchels eines Tages größer sein als vor den Baggerarbeiten. Auch wenn die Naturschutzverbände die Elbvertiefung nicht stoppen konnten, den Punktsieg beim Schierlingswasserfenchel haben sie in der Tasche. Längst nicht alle Aspekte, nicht alle ökologischen Risiken der Elbvertiefung fanden in diesem Wochenendjournal Platz. Das Thema ist komplex, hat jede Menge Facetten und ist nach wie vor umstritten. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren bei Stinten und Zandern und dem zumindest hier in Hamburg schon legendären Schierlingswasserfenchel. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Schröder. Ich sage danke fürs Zuhören.